Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Villa Muttermund. Heute eine Solo-Folge, also nur mit mir, der Valerie. Und zwar deshalb, weil meine Mama viel zu tun hat, wir gerade schwer Zeit finden, weil sie viele Geburten macht, weil sie im Juni auf Urlaub gehen möchte. Diese 4 Wochen Urlaub seien ihr auch sehr vergönnt, sehr verdient, aber auch da wird es schwieriger, Podcasts aufzunehmen. Und deshalb wird es immer wieder auch eine Einzelfolge mit mir geben. Wer unsere letzte Folge gehört hat, der weiß, dass die Mama und mich das Hobby Lesen sehr, sehr stark verbindet und das schon von Anfang an. Ich habe also die Liebe zum Lesen, zu den Büchern wirklich von der Mama geerbt. Und wir haben immer schon viel parallel gelesen und uns dann über Werke ausgetauscht. Und ich glaube, so ist das dann auch gekommen, dass ich mich wirklich gerne über Bücher austausche. Ich habe jetzt das große Glück, dass ich eben in meiner privaten Lesewelt parallel mit meiner Freundin in München lese und wir uns so auch über diese Welten austauschen können. Wir lesen aber gerade zurzeit sehr gerne wieder Fantasy-Werke. Und weil das nicht jedermanns Sache ist, spreche ich darüber heute nicht. Wer privat daran Interesse hat, der kann mir gerne schreiben. Dann gibt es auch da Empfehlungen für richtig gute Fantasy-Reihen, die einen auch ja, ein bisschen in eine andere Welt neben der Mama-Welt rutschen lassen. Und ich persönlich genieße auch da den Ausgleich extrem. Ich lese immer bei der Einschlafbegleitung da auch gerne dann eben unter der Decke, damit man meinen leuchtenden E-Reader nicht sieht. Und auch wenn da die Luftqualität eher schlecht ist, genieße ich das total, dass das so meine Auszeit ist. Nämlich meine Auszeit ganz für mich allein, weil sobald die Einschlafbegleitung erledigt ist, bin ich auch wieder draußen und verbringe den Abend mit meinem Mann. Und der geht einfach nicht abends gern schon frühzeitig ins Bett zum Lesen. Ich lese aber am liebsten und eigentlich ausschließlich im Bett. Und deshalb machen wir meistens abends dann was anderes und kurz vorm Schlafen gehen, schaffe ich es vielleicht eventuell noch zum Lesen, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist wirklich die Einschlafbegleitung meine Zeit zum Lesen und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel da trotzdem weitergeht. Man begleitet ja doch am Wochenende auch mittags in den Schlaf, sonst sind alle meine Kinder ja mittags entweder nicht mehr schlafend oder mein Mini schläft schon im Kindergarten, aber Wochenende heißt Einschlafbegleitung auch Untertagslesezeit für mich und abends genieße ich das halt auch total, dass ich da einfach wirklich ja, ein bisschen weiterkomme in meinen liebsten Büchern. Was ich aber in Buchform zu Hause habe, wie ich auch schon in der Folge gesagt habe, sind Ratgeber. Oft, wenn ich die von der Mama zugeschustert bekomme, wenn sie das Gefühl hat, das könnte gut tun und meistens tut es das auch. Und deshalb möchte ich heute gerne in so einer Art Buchclub ein Buch vorstellen, und zwar ist das von Stephen R. Covey, die 7 Wege zur Effektivität für starke Familien. Das ist ein Buch, das hat mir die Mama vor einem Jahr zum Muttertag geschenkt. Es gibt da wirklich eine Inschrift in dem Buch drinnen, wo drin steht, dass sie sich bedankt für die 3 Enkelkinder, die ich ihr geschenkt habe quasi, und dass sie mir einen schönen Muttertag wünscht, und das war der Muttertag 2024. Und ich bin jetzt über den Muttertag 2025, der ja gerade erst war, wieder drüber gestoßen, über diese nette Inschrift, und habe mir gedacht, so, ich rede jetzt einfach ein bisschen über das Buch bzw. über die Erkenntnisse. Ich konzentriere mich da auch nur auf den ersten Teil dieses Buchs, weil der restliche Teil für mich und meine Lebenswelt jetzt gerade noch gar nicht so passend ist. Gefühlt ist am Anfang sehr viel allgemein, was man sich mitnehmen kann, damit man eben eine starke Familie ist, damit man ein schönes Konstrukt aufbaut, damit man Zusammenhalt fördert und die Liebe fördert in der Familie und auch die Nachsicht und Geduld, und das sind einige schöne Anreize. Danach geht es aber auch wirklich darum, wie man mit seinen eigenen Kindern daran arbeiten kann. Und gefühlt sind meine Kinder mit dem Ältesten mit 6 Jahren doch noch ein bisschen zu jung. Natürlich ist es nie zu früh, an einem Familienkonstrukt zu arbeiten, wo auch die Kinder schon mitreden, mitplanen, mitdenken. Allerdings ist ja vieles davon, was er rät, mir gefühlt eher für ältere Kinder gewesen, wo man wirklich sich an einen Tisch setzt, über das Wertesystem der Familie spricht, Regeln aufstellt. Und wahrscheinlich, wenn meine Mama da wäre, wird sie sagen, dazu ist es nie zu früh, fang an mit Regeln und so weiter. Aber ja, so habe ich es eben nicht gespürt, wie ich es gelesen habe. Und deshalb konzentriere ich mich einfach auf den ersten Teil. Aber dadurch, dass ja sowas dann eh sehr ergiebig ist, so ein großes Buch, ein dickes Buch, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten es hat, das ist jetzt nicht unendlich dick, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der ein oder anderen Familie hilft, wenn sie es einfach nicht selber lesen müssen, sondern wenn ich jetzt ein bisschen drüber spreche, was mir daran gut gefallen hat. Ich lese so semi-gerne Ratgeber, so muss ich es eigentlich wirklich sagen. Es ist nicht meine größte Leidenschaft, mich da in solche Ratgeber zu vertiefen, einfach weil sie mir oft auch zu langatmig sind, mir dann auch oft fad wird und ich mir auch oft denke, ich hätte gern die Punkte mehr zusammengefasst. Und deshalb lese ich Ratgeber dann, wenn ich es gefühlt brauche. Ich habe in der ersten Schwangerschaft, als ich noch kinderlos war, da haben wir viele Ratgeber gelesen, ich und mein Mann und auch parallel, um uns dann darüber auszutauschen. Und das hat uns eigentlich ganz gut eingestimmt und war so eine richtig schöne, wir bereiten uns auf die Elternschaft vor Lesezeit. Und das hat gut getan. Wir haben uns da viele Werke von Jesper Juhl angelesen, einfach auch Dinge eben, die uns die Mama gegeben hat zur Vorbereitung und haben uns da viele Inputs geholt, auch wie wir Familie leben wollen und sind so dann reingestartet. Natürlich ist das in der ersten Zeit mit Baby noch überhaupt nicht hilfreich, da was über Erziehung zu lesen, aber es hat so einen Grundton irgendwie geebnet, wie wir gerne Familie leben wollen und was wir gerne möchten. Wie alle Familien wissen, die Kinder haben, die Kinder kommen und drehen dann eh alles um. Also man bekommt ja wirklich da solche Wundertütenkinder. Man weiß nicht, was drin ist. Man hat die dann in der Familie sitzen und arbeitet dann mit dem, was die auch mitbringen in die Familie. Ich sehe da eigentlich alle Dinge, die Kinder mitbringen in die Familie, immer als großes Geschenk, weil einfach das ein großes Wachstumspotenzial hat, gerade wenn Kinder sehr intensive Sachen mitbringen. Es gibt intensivere Kinder als andere. Das ist einfach so. Und gerade die Kinder, die so intensiv sind, da lade ich einfach ein, falls ihr so einen Zwerg auch zu Hause sitzen habt, dass man da wirklich einfach das als Wachstumschance sieht. Und man wächst an nichts mehr als an den eigenen Kindern. Und ich persönlich, ich bin wirklich eine ganz große Freundin vom Wachstum und ich halte es eigentlich gar nicht aus, wenn sich Menschen so gegen Wachstum sträuben, wenn Menschen keinen Anspruch haben, an sich selbst oder an ihren Gegebenheiten zu wachsen. Ich bin da ganz allergisch drauf, wenn Leute in der Opferrolle sind, weil es gibt immer einen Weg und einen Ausweg und meistens führt der übers eigene persönliche Wachstum. Und im Grunde ist Wachstum und Weiterentwicklung wie Muskeltraining. Und wenn man das nicht trainiert, dann wächst man auch nicht. Und die Kinder schubsen einen richtig in so einen, ja, in so ein Muskeltraining. Eigentlich ist Elternschaft wie ein riesiges, riesiges Workout, wo die Muskeln einfach immer, ja, wachsen. Und oft hat man über Wochen Muskelkater und merkt, boah, ist das zart, ist das anstrengend, mir tut alles weh, ich bin erschöpft. Und dann legt sich aber der Muskelkater wieder und man merkt, okay, es ist wieder was getan, es durfte wieder was wachsen, es ist jetzt gerade alles wieder mehr harmonisch. Ich persönlich bin also, ja, Freundin des Wachstums und mir persönlich hilft das einfach auch sehr, wenn ich mir dann Literatur zur Hilfe hole. Ganz oft, wenn mein Mann und ich eine Situation haben bei den Kindern, wo wir merken, da stehen wir an, da straucheln wir, da fühlen wir uns hilflos, ist mein Weg eben zu den Büchern zu greifen. Und auch wenn er dann immer fragt, was machen wir jetzt, was tun wir jetzt, wie gehen wir damit um, ist meine Antwort, ja, dann lies dich ein. Und das ist für manche Menschen sicher schwieriger als für andere, weil wenn man nicht so gern liest oder wenn man auch nicht das Gefühl hat, es interessiert ihn an diese Art von Literatur, dann ist das natürlich eine Qual oder man weiß auch gar nicht, wo soll man zum Recherchieren anfangen. Und für mich ist es aber dann trotzdem immer ein gutes Mittel, mir wieder ein paar Hilfestellungen zu holen. Und ich persönlich habe solche Ratgeberbücher auch ganz gern auf dem Klo liegen. So ist es bei uns. Und auch dieses Buch von Stephen Covey liegt seit über einem Jahr auf dem Klo. Es liegt auf dem Klo, weil man da einfach doch kurz ohne Kinder ist, auch unter Tag so mal reinblättern kann. Und deshalb sind manche Ratgeber auch gar nicht die, die man chronologisch liest, sondern wenn man sie aufschlägt und dann liest man ein Stück und nimmt sich wieder einen Input mit und geht gestärkt aus der Klositzung raus, dann ist das ja was wert. Also vielleicht ist das eine Empfehlung, weil für so einen Ratgeber abends hinzugreifen, würde ich persönlich auch nicht schaffen. Ich bin dann einfach auch schon müde und fertig und möchte dann auch nicht unbedingt nur was über Erziehung lesen, auch weil mit dem Lesen ja nicht nur die Chance auf Wachstum kommt und dass man sich Input holt, sondern auch immer ein bisschen die Kehrseite der Medaille, dass man sich auch schlecht fühlen kann, dass man das Gefühl hat, man macht es nicht richtig, dass da wieder unglaublich inspirierende und motivierende Ansätze sind oder auch Guidelines, wie ist man eine gute Familie. Und sowas kann auch sehr stressig sein, empfinde ich zumindest so. Genauso wie auf Social Media sind einfach auch Bücher gefühlt geschrieben von Menschen, die es ein bisschen besser wissen. Und wenn da solche Tipps kommen, die dann für die eigene Familie noch nicht ganz stimmig sind oder man merkt, ja, irgendwie wäre das schön, aber bei uns ist es nicht so, dann fühlt man sich vielleicht auch einfach schlecht. Und da muss man, finde ich, ganz gut aufpassen, dass man da wirklich in Werke reingeht und sagt, Erstens nehme ich mir da nur raus, was für uns als Familie passt. Und zweitens heißt das nicht, dass unsere Familie schlecht ist, wenn sie nicht so ist, wie sie in dem Werk beschrieben ist. Das ist mir ganz wichtig mit der Lektüre von solchen Werken, dass man da einfach wirklich differenzieren kann. Das ist mir auch ganz wichtig zu sagen, egal was ich euch da jetzt erzähle, bitte nehmt es so, wie es gut für euch ist, wie es euch gut tut und einfach als Anreiz vielleicht, aber ich sage auch immer gleich ehrlich dann dazu, was mir gut gelingt und was nicht, weil ja, es ist einfach jede Familie anders, jede Kinder, alle Kinder anders, man selber total unterschiedlich und nicht alles kann man gut umsetzen, nur wenn man es gelesen hat. Okay, also was mir sehr gut gefallen hat beim Stephen Covey ist, dass er mal darüber spricht, dass die größte Freiheit von uns Eltern eigentlich daran liegt, unsere Reaktion selbst zu wählen. Und dass in dieser Freiheit auch oft das Glück begraben liegt. Er spricht also davon, dass wir oft sehr schnell reagieren auf Reize. Und die Reize sind ja auch oft die Taten unserer Kinder oder die Worte unserer Kinder. Und dass diese Reaktion frei wählbar eigentlich ist, wenn man es schafft, seinen eigenen Wachstumsmuskel so zu trainieren, dass man es schafft, zwischen Reiz und Reaktion auf die Pausentaste zu drücken. Er meint also, wenn etwas passiert, dass wir dann kurz auf die Pausentaste drücken sollen, durchatmen sollen und uns überlegen, wie wollen wir reagieren, weil eigentlich die Reaktion in unserem eigenen Ermessen liegt. Das fand ich eine wirklich schöne Idee, macht auch Sinn und ist, glaube ich, eine der schwersten Übungen für uns Eltern und etwas, woran man wirklich vielleicht arbeiten darf und auch sicher arbeiten muss, wenn es einem nicht total, total leicht fällt. Ich muss sagen, das ist, glaube ich, eines der Kapitel, die ich wirklich für mich mitnehmen möchte, an denen ich sehr arbeiten möchte, weil mir das schon oft schwerfällt. Ich merke, dass meine Reizreaktionskette sehr kurz ist, wenn ich selber unterzuckert bin, zu müde bin, schon gereizt bin, wenn die Kinder mich geweckt haben und ich schon merke, boah, irgendwie war das jetzt noch nicht das richtige Aufstehen für mich, dann ist die Reizreaktionskette sehr kurz. Sprich, es kommt ein Reiz, was auch immer das sein mag, und meine Reaktion ist eher eine gestresste, eine ja, laute Mama, eine, die grantig ist, statt zu überlegen, die Pausentaste zu drücken und dann meine Reaktion frei zu wählen. Dass das Familienglück aber darin begraben liegt, dass wir Eltern das realisieren, dass wir die Pausentaste zwischendurch drücken können und dass wir das üben, dass wir das tun, bevor wir reagieren, das glaube ich wirklich, dass das stimmt. Das Familienglück ist ja doch etwas, wo man sagt, es ist sehr schön, wenn es harmonisch zugeht. Und danach sehne ich mich persönlich sehr, da ich schon das Gefühl hatte, dass meine Familie nicht die Königsfamilie der Harmonie war. Das liegt sicher auch daran, dass ich 3 jüngere Geschwister hatte, dass wir sehr nah aneinander waren, dass wir 4 sehr starke Individuen waren und von den Energietypen auch wirklich so, ja, sehr energetische Menschen, die schon immer gewusst haben, was ihnen gefällt und was nicht und die ihre eigenen Ziele, ihre eigenen Pläne, ihre eigenen Interessen hatten und es dadurch aber auch oft zu wenig gemeinsamen Nennern kam. Ich bin viel im Austausch auch mit meinen Geschwistern, jetzt gerade, wo wir erwachsen sind und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass einfach die Überschneidungen in unseren Interessen oder Lebenswelten relativ gering waren. Eigentlich erstaunlich auch, weil wir ja so eng aneinander waren, dass sich's da nicht so überschnitten hat. Aber wir waren trotzdem irgendwie eher die Einzelkämpfer und Einzelkämpferinnen. Und das ist etwas, was ich mir sehr gewünscht habe, dass das bei meiner Familie anders ist. Als ich noch keine Kinder hatte, war wirklich der größte Wunsch, was da zu uns kommen möge, würde ich mir wünschen, dass die einfach in sich eine Harmonie und eine Liebe für sich empfinden, dass sie gerne Sachen miteinander tun. Und vielleicht war das auch einfach das Augenmerk, das ich bei meiner Erziehung auch darauf lege, dass ich möchte, dass meine Geschwister sich wirklich gut verstehen. Dass ich da von Anfang an darauf geachtet habe und dieses Geschwisterthema mir einfach sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und habe da wirklich auch von Anfang an gut hingeschaut, also schon als mein erster 2 Jahre alt war, ist ja schon sein kleiner Bruder gekommen und da habe ich mich aber auch schon so informiert, wie kann ich den gut drauf vorbereiten. Habe natürlich meinen Geschwisterkurs, den ich im Geburtshaus halte, auch für ihn gemacht und als der Nummer 3 gekommen ist für meine 2 großen Brüder, damit die einfach gut drauf vorbereitet sind auf das ankommende Geschwisterchen, dass da kein Groll ist und wir haben uns da einige sehr feine Sachen überlegt, die dann waren, als das Wochenbett war, damit sie sich gut integriert fühlen, damit sie ihre Aufgaben haben und kennen. Und falls ihr gerade schwanger seid mit Nummer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und da ist schon wer da, dann rate ich euch sehr zu seinem Geschwisterkurs. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Es ist immer eine ganz, ganz feine Sache und tut Kindern wirklich gut, wenn sie einfach da schon auf die Ankunft ihres Bruders oder Schwester vorbereitet werden. Alle Infos zu dem wunderbaren Geschwisterkurs findet ihr auf unserer Website www.villamuttermund.at oder auch gleich in den Shownotes dieser Folge. Bis jetzt geht das sehr schön auf. Ich bin wirklich sehr zufrieden, gerade auch, dass sie 3 gleichgeschlechtliche Kinder sind, wo man auch sagt, da könnte es schnell zu Rivalität kommen, da könnte es schnell zu Konkurrenzkampf kommen, zu ja, Machenschaftskämpfen. Empfinde ich jetzt überhaupt noch nicht so. Kann alles kommen, ich kann noch nicht über die Zukunft sprechen und finde es auch sehr spannend, eben Familien zu sehen und zu erleben, die schon ältere Kinder haben, wo ich dann merke, okay, was kommt da noch auf einen zu? Momentan muss ich sagen, ist es wirklich so, dass sie ein Team sind und ich kann auch einfach da Glück gehabt haben, aber ich schaue da einfach auch schon sehr gut hin. Und dieser Wunsch nach Harmonie, der spielt sich einfach auch in meiner Lektürewahl wieder. Und wenn ich dann über etwas stolper, das gefühlt dazu beitragen kann, dass die Familie harmonisch ist, dann ist das eben was, was ich wie ein Schwamm aufsaug. Und dieses Thema von Stephen Covey, dass zwischen Reiz und Reaktion ein Raum liegt, der die Chance auf diese Harmonie, auf dieses Glück hat, das hat mich gecatcht. Und ich muss sagen, das muss man sich natürlich auch im Alltag immer wieder in Gedanken rufen. Und wie gesagt, gelingt mir ja auch nicht so gut. Aber das ist was, an dem ich arbeiten möchte. Und vielleicht ja, gefällt es der ein oder anderen von euch auch und nehmt sie einfach mit für euch. Was er auch im Zuge dieser Reizreaktionstheorie schreibt, ist, dass die Eltern Verantwortung übernehmen müssen für das Familienklima, anstatt immer äußere Umstände zu suchen und denen die Schuld zu geben. Und im Grunde passiert das natürlich schon oft, dass man auch den äußeren Umständen, und ich sage jetzt einfach mal, das sind die Kinder, die Schuld geben. Also die Kinder machen das. Die Kinder stehen zu früh auf. Die Kinder stehen zu spät auf. Die Kinder sind nicht schnell genug beim Anziehen. Die Kinder sind zu wenig selbstständig. Die Kinder sind zu selbstständig und klettern über jeden Zaun. Die Kinder sind nicht artig beim Essen. Die Kinder sind weiß Gott was. Also einfach diese äußeren Umstände, dass er meint, man muss als Eltern selbst die Verantwortung übernehmen. Und das finde ich eine sehr schöne Sache. Für mich zumindest fühlt sich das sehr ansprechend an, weil ich an sich gerne die Verantwortung für Dinge übernehme, selber gerne aktiv werde, mir gerne Familiensituationen anschaue, mir anschaue, was passt mir bei unserer Familie nicht gut und dann sehr gerne in die Umsetzung gehe. Das habe ich schon auch gelernt durch meine Ausbildung als Baby- und Kinderschlafberaterin, dass ich einfach wirklich davon überzeugt bin, dass wir Eltern immer wieder aktiv in die Verantwortung treten müssen, Dinge umzusetzen, die nicht gut funktionieren und sich da wirklich mit Mut hinzusetzen und auch zu schauen, was trage ich denn dazu bei, dass es nicht gut funktioniert. Und oft ist man erstaunt, wenn man dann merkt, hoppala, ja, da gibt es von mir einfach zu wenige Grenzen, zu wenige Anleitungen. Ich bin zu wenig Leitwölfin, als dass die Kinder meinem gewünschten Weg folgen können. Und da geht es eben gar nicht darum, dass man sagt, man ist die Anführerin und alle müssen nach der Pfeife tanzen und jedes Kind, das muss nach Strich und Faden das tun, was man sagt. Aber es geht darum, zu schauen eben, welches Familienklima wünsche ich mir. Und wenn es ständig zu Reibereien kommt, dann einfach zu sagen, ja, die Kinder, die sind einfach mühsam und streiten sich ständig, dann ist das ein bisschen zu wenig, laut Stephen Covey oder anderen Literaturen, die ich gelesen habe, dass man da schon schauen muss, Geschwisterreibereien zum Beispiel, die gehen gar nicht so sehr um die Geschwister, dass die Geschwister sich nicht ausstehen können, sondern immer auch darum, dass man hinschauen kann, okay, braucht eines der Kinder, das vielleicht immer einen Streit anzettelt, gerade Exklusivzeit mit den Eltern? Braucht das gerade eigentlich, dass man es rausnimmt, etwas mit dem macht oder in Kontakt tritt? Und wenn man solche Dinge weiß, dann kann man eben selber in die Verantwortung treten und sagen, okay, ich merke, es ist gerade sehr aufgehitzte Stimmung, was könnte uns gut tun? Sehr oft ist der Weg auch einfach, wir packen uns zusammen und gehen hinaus. Ab in den Wald, ab an die frische Luft, ab in die Natur. Und oft sind dann gerade auch diese Rudeldynamiken ganz anders und auch die Kinder können viel entspannter miteinander umgehen und viel entspannter ins Spiel kommen, als wenn zu Hause es gerade eine stressige Atmosphäre ist. Und dieses in die eigene Verantwortung treten, liegt mir deshalb sehr und konnte ich auch sehr gut mitnehmen. Und finde es auch spannend, dass sich da Familien einfach auch viel schwerer tun. Also in meinen Schlafberatungen merke ich das schon sehr häufig, dass dann auch schon Eltern von kleinen Kindern, also wirklich, sagen wir jetzt mal 9 Monate alten Kindern kommen und davon berichten, dass sie gefühlt nichts umsetzen können, weil er es ja anders will. Und dann ist halt schon, dass das eigentlich eine große Belastung für so ein Kind ist, gerade so ein winzig, wunzig kleines Kind, wenn die Eltern hilflos dem Kind nachfolgen, sich so richtig ausgeliefert fühlen. Und das ist ein Gefühl, das sehr häufig beim ersten Kind kommen kann, weil man es ja auch noch nicht so gut weiß, weil man sich ja selber erst einfinden muss in dem neuen Rudel, das man hat. Und da trotzdem ist der Hinweis, ich glaube, das kommt auch von Jesper Juhl, der auch ein Buch über Leitwölfe geschrieben hat, die wir Eltern sein sollten, dass man da einfach wirklich schauen muss, dass die Kinder diese Rolle nicht übernehmen. Nicht, um gegen das Kind zu sein und zu sagen, du darfst nicht anführen, das gar nicht, also es soll nicht gegen das Kind sein, sondern eigentlich ist es etwas für das Kind. Es ist für Kinder extrem anstrengend, wenn sie eine Familie anführen müssen. Und es ist für sie zu viel Aufgabe und sie können sich auch nicht in ein System fallen lassen, das sie trägt und auffängt, wenn sie immer schauen müssen, wo es lang geht. Und deshalb da einfach der Appell, wirklich da ab und an das Ruder in die Hand zu nehmen und wieder zu schauen, bin ich Leitwölfin oder folge ich da gerade den Spirenzien meiner Kinder nach? Und wenn ja, ist das in Ordnung und tut es uns gut, mal den lustigen Ideen der Kinder zu folgen? Oder bringt es die Familienharmonie durcheinander? Ein sehr schöner Punkt von ihm, den ich wirklich ja so noch nicht gehört habe und deshalb sehr genossen habe und auch mehrmals gelesen habe, diese Stelle, war die Aussage, Liebe kommt vom Tun. Da ist einfach darum gegangen, dass Lieben eigentlich ein Verb ist, also ein Tunwort, und dass Liebe manchmal so erwartet wird, dass die einfach mit der Geburt kommt. Das heißt, man nimmt dieses Baby nach der anstrengenden Geburt in den Arm, ist überschüttet von Liebe, die keine Grenzen kennt und ein Gefühl, das man noch nie erlebt hat, und das bleibt dann für immer so. Und diese bedingungslose Liebe, die ist gerade gegenüber von Babys schon häufig da. Ja, also gerade diese Babys, die nichts weiter tun, als ja, Wesen zu sein, um die man sich kümmern muss und die in keiner Fliege was zuleide tun, weil sie einfach kleine Würmer sind und das gar nicht könnten. Bei denen ist die bedingungslose Liebe ganz einfach gegeben. Und was aber sehr spannend ist und was man sich auch gar nicht vorher überlegt, die Liebe, die ändert sich natürlich. Und das soll nicht heißen, dass man seine Kinder, sobald die dann autarke Wesen sind, nicht mehr liebt. Aber man merkt schon, dass die Liebe einfach vom Tun kommt. Es kommt dadurch, dass man was mit den Kindern tut, dass man was mit ihnen unternimmt, dass man in Beziehung tritt. Es ist aus der Ferne zu lieben, ja, wahrscheinlich eher so ein theoretisches Lieben, dass man sagt, ja, ich liebe diese Person, auch wenn ich nie etwas mit ihr zu tun habe. Da geht es dann mehr um ein Gefühl. Aber so eine wirkliche intensive Liebe, einen Zusammenhalt zu spüren, dass man zusammengehört und dass man dieses Wesen schätzt und liebt, das passiert eben auch vom Tun, laut Stephen Covey. Und da geht es auch in sehr schönen Worten auch um die Partnerschaft. Beziehung, dass es gar nicht so sehr geht um die Beziehung zu den Kindern, mit denen tun wir ohnehin recht viel, würde ich sagen. Also außer man ist in einer Situation, wo man wirklich sehr viel Fremdbetreuung hat oder man hat eine Nanny oder so, dann sieht man die Kinder wahrscheinlich weniger. Aber wenn man Familie lebt, wo man die Kinder sehr viel hat, dann tut man sehr viel mit ihnen und dadurch kräftigt sich auch diese Familienliebe. Es geht aber auch eben um die Liebe zwischen den Eltern, was ich auch immer sehr schön finde, wenn das in Erziehungsratgebern drin ist, weil ich persönlich das einen ganz wichtigen Punkt finde, der Familienharmonie, dass man die Partnerschaft eben nicht vergisst und da auch Augenmerk drauf legt, dass auch wenn man hier nichts tut, man nicht damit rechnen darf, dass die Liebe einfach weitergeht. Und das fand ich schon wieder auch ein kleines Wachrütteln, weil die Liebe nicht einfach da ist und bleibt, sondern auch wie ein Pflänzchen eingehen kann. Und gerade neben Kindern ist, glaube ich, die Gefahr relativ groß, dass man sich, auch wenn man es gar nicht merkt, wie eine Pflanze eben, die nach und nach vertrocknet, einfach übersieht, dass man sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt oder dass ein Teil oder beide sich in der Partnerschaft eben am Vertrocknen fühlen, dass sie nicht bekommen, was sie gerne hätten, was sie bräuchten, um auch Liebe zu spüren und Liebe geben zu können. Und dass das dann ganz oft, wenn das auch nicht kommuniziert wird, in Ablehnung umschlägt. Und deshalb, glaube ich, ist das ein sehr, sehr schöner Appell, der auf alle Teile der Familie umgemünzt werden kann, dass Liebe vom Tun kommt. Und wenn wir wollen, dass eine Liebe weiter besteht, dann müssen wir was dafür tun. Es ist so. Und ich habe die Aussage, Liebe oder Partnerschaft ist Arbeit. Das konnte ich nie so spüren. Ich fand meine Liebe oder meine Partnerschaft zum Glück relativ wenig Arbeitsaufwand. merke aber natürlich, neben Kindern ist es was anderes. Und auch wenn es uns dennoch relativ leicht fällt, unsere Partnerschaft schön zu leben, weil unsere Kinder eben sehr früh schlafen gehen und wir, seit wir Eltern sind, trotzdem jeden Abend miteinander verbringen und das auch sehr genießen, muss man trotzdem einfach was dafür tun, dass das so bleibt und dass man sich gehört fühlt und in den Austausch treten, was man braucht. Und gerade auch, wenn man zusammen Kinder hat oder auch ein Kind, es fängt ja mit einem Kind an, aber auch gerade wenn es mehr Kinder sind, wo sich der Jonglieraufwand, der Koordinationsaufwand, der Organisationsaufwand häuft, dass man da gut in Kontakt bleibt, dass man sich nicht nur in diesen Aufgaben verliert und die Abende eben mit Koordination verbringt, sondern wirklich auch schaut, dass man auch die Liebe nährt und nicht nur eben dieses Familienkonstrukt gut organisiert. Covey betont in diesem Buch, dass wahre Liebe nicht nur ein Gefühl ist, sondern sich auch vor allem durch die Handlungen eben ausdrückt. Und er beschreibt, dass wir Liebe nicht als etwas betrachten sollten, was uns einfach so widerfährt, sondern als etwas, das wir auch aktiv durch unser Verhalten und unsere Entscheidungen immer weiter kultivieren können. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Und die Kernaussage wäre dann also, dass die Liebe nicht nur ein Gefühlszustand ist, sondern eben wächst durch bewusstes Handeln und Engagement. Ich würde das gerne einfach so weitergeben und mitgeben, dass man mit Menschen, mit denen man liebevolle Handlungen vollbringt, dass man sich dadurch gemeinsam entwickeln kann. Gerade in einer Familie muss man eben diese Liebe auch aktiv pflegen, dass man Zeit miteinander als Familie verbringt, dass man Aufmerksamkeit den einzelnen Familienangehörigen entgegenbringt, dass man Verständnis hat für die Individuen in der Familie und gemeinsam eben konkret tut, damit die Liebe bleibt. Und ich persönlich sehe das wieder als große Aufgabe, zu schauen, dass die Liebe in unserer Partnerschaft bleibt, dass wir liebende Eltern bleiben können und auch, dass wir die Liebe zwischen den Geschwistern fördern. Also das sind so die zwei großen Punkte. Und ich persönlich sehe es jetzt noch nicht so großes Thema, dass ich zwischen der Liebe zwischen mir und meinen Kindern arbeiten muss, dadurch, dass wir sehr viel miteinander tun und sehr verbunden sind. Aber das ändert sich vielleicht auch, wenn man eben unterschiedlichere Leben hat, wenn sie irgendwann in der Pubertät sind, viel mit ihren Peergroups um die Häuser ziehen und man das Gefühl hat, man tut wenig miteinander, man hat keine Berührungspunkte. Und da möchte ich mir schon auch gern von meiner Mama abschauen, die dann mit mir wirklich solche Besonderheiten hatte, wie Theaterbesuche zum Beispiel. Das hat uns beide sehr interessiert und war wirklich so unser Ding. Oder die gemeinsamen Büchereibesuche. Oder irgendwann hat es angefangen, dass wir abends Serien gebingewatcht haben. Und das waren dann wirklich Serien, die mich auch interessiert haben. Also wirklich Grey's Anatomy und OC California habe ich der Mama gezeigt. Und die war da sehr offen und ist da natürlich auch total reingefallen, hat ja alles getaugt. Und ich freue mich aber jetzt auch schon auf diese Momente, wo wir mit unseren Kindern so Regelmäßigkeiten einführen, wo wir als Familie schöne Dinge tun. Und ich nehme mir wirklich vor, dass ich das durch die Pubertät durchziehe, dass es einfach Fixpunkte gibt. Covey meint zum Beispiel auch, dass bei ihm und seiner Familie der Sonntag ein Fixtag ist. Dann darf sich keines seiner Kinder etwas vornehmen, das sind aber auch schon große Kinder. Das ist Familienzeit, das ist Familientag. Da wird gegrillt, da wird Film geschaut, da gibt es keine Freunde, da gibt es keine Aktionen. Es ist Familientag. Und sowas finde ich eigentlich sehr, sehr schön und, glaube ich, sehr nährend für den Zusammenhalt einer Familie. Wenn auch nicht jedes Wochenende dann irgendeines der Familienmitglieder ausgeflogen ist, irgendeins kommt dann wieder zurück und hat dann keine gemeinsame Familienzeit geschafft. Das heißt, das wäre ein Vornehmen. Momentan ist es eh so, dass wir 24/7 gefühlt zusammenbicken. Einen sehr schönen Punkt fand ich auch, dass man loyal gegenüber Abwesenden sein soll in einer Familie. Die Aussage war da, dass man einfach nicht vor Kindern über andere Menschen, aber auch vor allem andere Familienmitglieder lästern sollte. Dass man nicht negativ sprechen sollte, einfach weil sich sonst schnell das Gefühl einstellt, okay, wenn ich dann mal nicht da bin, reden dann die Eltern mit den anderen Geschwistern auch negativ über mich und sich generell so eine negative, ja, Lästermentalität einstellt, die man ja eigentlich auch nicht in der harmonischen Familie haben möchte. Ich fand das einen sehr schönen Ansatz, wo man sich auch sicher bei der Nase nehmen muss, weil man ärgert sich natürlich über Dinge und man spricht die dann auch oft laut aus, aber sich einfach bei der Nase zu nehmen und zu sagen, ich rede nicht schlecht über jemanden, das ist etwas, was unsere Gesellschaft generell sehr gut tun würde, gerade auch in Social-Media-Zeiten, wo jeder glaubt, seinen Senf zu irgendwas dazugeben zu müssen oder auch die Erziehungsweisen so breit gefächert sind, wo auch einfach wenig Toleranz ist. Und da einfach dieses Negativsprechen über andere sich vorzunehmen, finde ich eine sehr, sehr schöne Idee. Und auch gerade eben in Bezug auf die Geschwisterliebe, dass man auch den Geschwistern lernt, nicht negativ über die anderen zu sprechen, sondern wirklich damit Akzeptanz und Toleranz und Liebe eine Familie zu sein. Die Akzeptanz und Toleranz ist dann auch ein ganz schönes Kapitel, dass es ums Verzeihen geht. Verzeihen ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema, mit dem wir sicher alle in Berührung kommen, weil es passieren Verletzungen in zwischenmenschlichen Beziehungen und wir haben alle zwischenmenschliche Beziehungen. Und den Kindern beizubringen, sich aufrichtig zu entschuldigen und aber auch zu verzeihen, ist, glaube ich, eine große Aufgabe, weil ohne Verzeihen bleibt man in der Opferrolle. Und die Opferrolle ist, glaube ich, etwas sehr Giftiges für das eigene persönliche Leben. Weil im Grunde wird da auch beschrieben, oder in anderen Werken, das verschwimmt leider jetzt gerade alles in meinem Kopf, weil ich zu dem Thema viel gelesen habe und mich da gerne weiterbilde, wird einfach gesagt, dass in der Opferrolle zu verweilen niemandem was hilft, am allerwenigsten einem selbst, aber vor allem auch der gewünschte Effekt, dass das Gegenüber dann sich schlecht fühlt, nicht eintritt. Nur weil wir selber als Opfer uns fühlen und schlecht behandelt fühlen und nicht verzeihen und dann noch einen Groll hegen, heißt das nicht, dass das für das andere gegenüber sichtbar ist oder dass das irgendwas mit dem Leben tut. Sondern es ist ganz wichtig, dass man auf sein eigenes Leben schaut und sagt, wie möchte ich leben? Möchte ich in diesem Groll leben oder möchte ich dich verzeihen und mich dieser Last entledigen? Weil im Grunde hat man so Angst, wenn man verzeiht, dann ist der andere schuldfrei gesprochen. Und das ist es eben nicht. Nur weil ich sage, ich verzeihe jemanden für seine Taten oder für das, was er mir gesagt hat, oder ich kann darüber hinwegsehen, dass man sich gestritten hat, heißt das nicht, dass es nicht Schuld gab. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen erst lernen müssen. Wenn ich verzeihe, entledige ich mich meines Grolls und kann wieder fröhlich weiterleben. Das Gegenüber kann aber trotzdem schuldig gewesen sein, kann trotzdem mich verletzt haben. Aber das ist dann sein Bier, ja? Und deswegen finde ich das ganz schön, dass man den Kindern eben lernt, diesen Groll loszulassen, weil es einfach sich viel gesünder lebt, wenn man nicht im Grant lebt. Und solange wir nicht verzeihen, werden wir Opfer sein. Und deswegen, ja, fand ich das einen sehr schönen Ansatz. Ist auch etwas, das man sich auch mit größeren Kindern besprechen kann, wie ganz viel, was eben in dem Buch ist. Da sind viele schöne Dinge noch in dem Buch, zum Beispiel, dass man ein Familienleitbild erstellt. Wo möchte man als Familie hin? Was ist einem wichtig? Dass man gemeinsame Ziele formuliert. Und auch ganz wichtig, ein großes Kapitel über Technologie. Technologie ist auch ein sehr spannendes Thema. Ehrlicherweise gruselt mich das extrem. Ich sehe dem sehr kritisch entgegen und ja, am liebsten würde ich Smartphone, Social Media etc. ganz weit weg von den Kindern halten. Dadurch, dass die Kinder eben noch klein sind, ist das für mich noch ein bisschen ein Zukunftsthema, wird aber bald interessant werden und dann werden wir auch ganz viel darüber hier in dem Podcast sprechen. Denn die Kinder werden schneller groß, als man denkt und trotzdem genieße ich jetzt auch noch sehr in dieser Kleinkinder-Bubble zu sein, in der alles noch ein bisschen frei und leicht sich anfühlt. Ich glaube wirklich, dass da mit Technologie oder dann auch Pubertät oder Interesse an anderen Menschen, also wenn die Kinder Beziehungen haben, sowas meine ich, da noch ganz viele Themen mitkommen, an denen wir ordentlich wachsen werden als Familie. Und jetzt gerade fühlt sich's wirklich ein bisschen so an, als wären wir noch in einer sehr leicht deichselbaren Bubble. Ich, mein Mann und meine Kinder. Aber deswegen bleibt sie auch spannend. Und ja, werde ich mich auch jetzt schon provisorisch einiges einlesen und falls euch das interessiert, auch gerne hier darüber sprechen. Wer unsere letzte Folge auch gehört hat, der weiß, dass im Newsletter der Villa Muttermund im Mai noch eine Leseliste verschickt wird, wo unsere liebsten Werke der Kinder- und Jugendliteratur draufstehen. Die Liste ist nicht vollständig, es gibt noch viel, viel, viel mehr, was da drauf gehört, aber es sind so ein paar Herzenswerke, die uns einfach in den Sinn gekommen sind und noch dazu meine persönliche Wunschliste, was ich noch mit meinen Kindern lesen möchte, weil das einfach Werke sind, die noch nicht draußen waren, als ich selber ein Kind war. Und wer den Newsletter noch abonniert, bekommt auch in dem Newsletter passend zu dieser Folge hier die einzelnen Thesen von Stephen Covey aufgeschlüsselt. Tut auch immer gut, sowas schriftlich zu haben, nochmal zu lesen. Wir sind ja alle unterschiedliche Lerntypen. Und wer solche Dinge lieber visuell vor sich hat, der findet das dann alles noch in unserem Newsletter. Also meldet euch gern an. Ihr findet die Newsletter-Anmeldung in unseren Shownotes. Das ist die Beschreibung der Folge, wo nochmal zusammengefasst ist, um was es in der Folge geht. Und da ist auch das verlinkt. Ihr findet die Newsletter-Anmeldung aber auch auf unserer Website beim Newsletter-Reiter. Und wer uns auf Instagram folgt, der findet auch dort in der Bio unsere Newsletter-Anmeldung. Also ich freue mich, wenn ihr da reinschaut. Die Newsletter, ja, gestalte ich eigentlich sehr, sehr gerne und macht mir große Freude, euch da immer wieder was aus der Villa Muttermund zuzuschicken. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Input mitnehmen. Mir hat das Buch an sich sehr gut gefallen. Er hat einige andere Bücher noch geschrieben, wo die Mama gleich gesagt hat, was, du sprichst über dieses Buch, ich gebe dir dann noch das, das und das von ihm. Also ich kriege wohl noch eines spezifisch für Kinder und ja, freue mich drauf. Solche Bücher lese ich dann wirklich gerne in Buchform, die habe ich gerne in der Hand und hoffe, ich konnte euch einiges davon mitgeben und nehmt trotzdem nur das, was ihr gerade umsetzen wollt, an dem ihr gerade wachsen wollt. Aber hört nicht auf zu wachsen. Es ist unglaublich wichtig zu wachsen und ja, ich glaube, so bilden wir auch eine Generation heran, die sich nicht scheut, selbst zu wachsen und zu reflektieren und gut hinzuschauen, wie man harmonisch auf dieser Welt gemeinsam leben kann. Alles Liebe aus der Villa Muttermund und ich wünsche euch eine feine Woche und bis bald.